Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Miniroboter lernen intelligente Zusammenarbeit. Wie funktioniert der weltweit größte Schwarm von 300 Mikrorobotern in Stuttgart? Hund und Halter. Eine neue Studie versucht herauszufinden, wie diese Mensch-Tier-Beziehung funktioniert. Das sind zwei Themen der heutigen Ausgabe von Dimensionen, die Welt der Wissenschaft. Franz Thomandl begrüßt Sie dazu herzlich. Am Anfang steht Nanotechnologie, atomare Präzision. Von Nanomedizin über Nanoroboter bis zu Nanoputzmitteln. Nano ist seit einiger Zeit das technologische Zauberwort, von dem sich viele nicht nur völlig neue Produkte und Herstellungsmethoden, sondern auch hohe Verkaufszahlen versprechen. Das griechische Wort für Zwerg, Nanos, bedeutet klein, sehr klein. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und entspricht etwa dem 60.000stel eines menschlichen Haares. Wie Materialien in dieser atomaren Größe angeordnet werden, hat Auswirkungen auf ihre Eigenschaften in der makroskopischen, sichtbaren Welt. Nach Möglichkeiten, diese Eigenschaften auf atomarer Ebene zu beeinflussen, suchen Nanotechnologen verschiedenster Fachbereiche. Zum Beispiel auch auf dem Gebiet der Tribologie, der Wissenschaft, die sich mit Reibung, Verschleiß, Schmierstoffen und Haltbarkeit beschäftigt. Was die Nanotechnologie für die Tribologie leisten kann, wurde letzte Woche bei einem Kongress in Wien diskutiert. Ein Beitrag von Birgit Thalheimer.
Wie gut und sicher ein Auto fährt, hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel davon, wie gut die Reifen am Boden haften, wie effektiv die Bremsen sind und wie lange sie halten. Entscheidend dafür sind Faktoren wie Reibung, Schmierstoffe und Materialverschleiß. Faktoren, um die sich seit rund 40 Jahren eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die Tribologie, kümmert. Friedrich Franek, Professor an der Technischen Universität Wien und Geschäftsführer des österreichischen Kompetenzzentrums für Tribologie, erwartet von der Nanotechnologie neue Möglichkeiten für sein Forschungsgebiet.
Wenn man Verschleiß als Beseitigung von Material ansieht, Verlust von Material, dann geschieht das ja in unglaublich kleinen Portionen. Wenn man aber versteht, was sich an diesen einzelnen kleinen Schritten ereignet, dann kann man eben auch die Makrowirkung im günstigen Sinne beeinflussen. Das bedeutet, dass man eben Werkstoffe in der Struktur so aufbaut, dass sie mit nanoskaligen Partikeln versehen sind, die eben Reibungseffekte oder auch Verschleißvorgänge minimieren.
Nicht nur für neue Werkstoffe ist Nanotechnologie interessant, sondern auch für neue Messmethoden. Ein neues Verfahren soll es zum Beispiel ermöglichen, Automotoren schneller und genauer als bisher auf Verschleiß zu überprüfen. Martin Jech vom Kompetenzzentrum für Tribologie hat mit Kollegen einen Modell-Tribometer entwickelt, mit dem Motorteile getestet werden können.
Die Nanotechnologie spielt in mehreren Aspekten hinein. Zum einen, da ja die Fertigungsprozesse in der Motorindustrie so fein sind, dass man die Auswirkungen fast nicht mehr messen kann. Und zum anderen dann auch die Auswirkungen im Motorbetrieb. Und da spielt eben eine unlängst neu entwickelte Messmethode hinein, dass wir eben in Kurzzeit versuchen, den Verschleiß im Nanometerbereich messen können. Das heißt, wir können diese kleinsten Verschleißprozesse nachweisen und daher die Auswirkungen der zuvor angebrachten Oberflächenbeschichtung oder Oberflächenpräparation dann im Modellversuch nachstellen.
Verbesserungen des Materials und seiner Oberflächenbeschaffenheit können so schneller durchgeführt und auch schneller auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Einen anderen Zugang zu möglichst wenig verschleißenden neuen Materialien auf Nanoebene verfolgt die Bionik. Biologische Systeme haben im Lauf der Evolution Methoden entwickelt, Materialien herzustellen, die besonders stark sind und besonders viel aushalten. Von diesen Methoden und Materialien versucht die Technik nun zu lernen.
Also wir in der Nanotechnologie haben jetzt erst gerade begonnen, Materialien mit atomarer Präzision aufzubauen. Wenn wir uns natürliche Lebewesen anschauen, gibt es viele verschiedene, sehr interessante Hinweise, wie man Materialien optimieren kann.
Ille Gebetshuber ist Physikerin an der Technischen Universität Wien.
Es gibt zum Beispiel magnetische Bakterien, die Einzeldomänenmagnete herstellen, Magnete, die so stark sind, wie Menschen sie im Moment überhaupt nicht herstellen können, die mit atomarer Präzision gebaut sind. Die Kieselalgen zum Beispiel, die Glas bauen, amorphes Siliziumdioxid, machen das bei Raumtemperatur, machen das sogar, es gibt sogar Kieselalgen am Nordpol und am Südpol, machen das bei 0 Grad Celsius. Wenn wir Glas herstellen, hat es keine 0 Grad Celsius. Die Art und Weise, wie biologische Systeme Materialien herstellen, ist umweltverträglich, nachhaltig und sehr, sehr energiesparend.
Noch haben die Techniker keine Möglichkeit gefunden, diese Methode, Glas herzustellen, ebenso effizient und energiesparend von der Natur zu kopieren. An einem weiteren Vorbild aus der See, der Abalone-Meeresschnecke, wird seit Jahren geforscht.
Wenn man sich die Schneckenschale anschaut, bei der Schneckenschale, die eben ihr Skelett, ihr Schneckenhaus aus Calciumcarbonat aufbaut, da sind Proteine aktiv. Proteine, also Eiweiße, die an gewissen Kristallachsen angelagert werden. Wenn zum Beispiel die Schnecke ihr Haus in eine gewisse Richtung wachsen lassen möchte, lagert sie an einer Seite Calciumcarbonat-Wachstumsproteine an und auf der anderen Seite, wo sie nicht will, dass Calciumcarbonat wächst, werden sogenannte Calciumcarbonat-Hemmproteine angelagert. Das heißt, wenn wir jetzt diese Proteine isolieren können, technologisch herstellen können, können wir uns Einkristalle basteln in der Form, in der wir sie wollen, indem wir eben zum Beispiel auf einer Leiterbahn die Hemmproteine und die Wachstumsproteine so anbringen, dass wir eben diese Struktur kriegen, die wir möchten.
Das System der Abalone wird erfolgreich am Massachusetts Institute of Technology in den USA nachgebaut. Eine Forschergruppe dort arbeitet mit biotechnologisch veränderten Viren, die den präzisen Kalkaufbau der Meeresschnecke imitieren. Wie zukunftsweisend diese Technologie eingeschätzt wird, zeigt auch, dass Gruppenleiterin Angela Belcher für ihre Arbeiten zur Forscherin des Jahres 2006 gekürt wurde. Ihr System steht als Beispiel für ein zentrales Ziel der Bionik.
Wir wollen kleine Teile in atomarer Präzision mit von uns vorgegebenen Formen und Strukturen aufbauen, ohne dass wir zum Beispiel aus einem großen Stück, aus einem großen Werkstück Teile rausschneiden müssen.
Die Ideen, die man sich für nanostrukturierte Werkstoffe aus der Natur holen kann, scheinen nahezu unbegrenzt, zeigt Ele Gebezuber an einigen Beispielen.
Was ich sehr interessant finde, sind schaltbare Klebstoffe. Klebstoffe, die man anschalten und wieder ausschalten kann. Da gibt es in der Natur viele verschiedene Beispiele. Man kann sich zum Beispiel ansehen, die weißen Blutkörperchen, die ja das Immunsystem unseres Körpers sind, die ganze Zeit auf der Suche nach Infektionen sind und die Blutbahn entlang rollen und haften und lösen sich und haften und lösen sich. Und da gibt es Haftmoleküle, die man ein- und ausschalten kann. Switchable Adhesives ist ein großes, wichtiges Wort in der Klebstoffindustrie heutzutage. Man kann sich da auch den Gecko anschauen, der auch abhängig vom Winkel, unter dem der Gecko-Fuß die Wand berührt, entweder klebt oder nicht klebt. Also schaltbare Klebstoffe finde ich sehr interessant. Sehr interessant wäre natürlich auch biokompatible Implantate. Also wenn man sich ansieht, Hüftimplantate oder Cochlea-Implantate, da hat es immer große Probleme gegeben beim Übergang vom technischen Implantat zum biologischen Stoff. Und wenn man jetzt die Oberflächen beschichtet, zum Beispiel bei Hüftimplantaten, gibt es Hydroxyapatit-nanokristalline Beschichtungen, die den Übergang so sanft machen, dass das Immunsystem des Körpers gar nicht mitbekommt, dass da ein Implantat da ist. Das heißt, es wird auch nicht abgestoßen. Da sehe ich sehr großes Zukunftspotenzial.
Ein Material von Grund auf Atom für Atom zusammenzubauen, ist technologisch heute zwar noch nicht möglich.
Im Moment ist die meiste Nanotechnologie Oberflächennanotechnologie. Dass man wirklich Bulkmaterialien, also zum Beispiel einen Kubikzentimeter durch und durch nanostrukturiert, mit sehr hoher Präzision, so weit sind wir noch nicht. Aber auch hier können wir lernen von biologischen Systemen, die ja jedes einzelne Molekül mit atomarer Präzision aufbauen. Wir haben da ein Ingenieurbüro, das uns zur Verfügung steht, das Millionen von Jahren Erfahrung hat.
Um sich an diesem Ingenieurbüro tatsächlich ein Beispiel nehmen zu können, müssen die Forscher allerdings abstrahieren, betont Ele Gebetshuber. Nicht das ganze Bakterium, die ganze Kieselalge oder die ganze Meeresschnecke sollen nachgebaut, sondern der zugrunde liegende Mechanismus verstanden und imitiert werden.
Abstraktionsbionik ist zum Beispiel ein hochaktuelles Forschungsgebiet, wo man sich ohne eine gewisse Anwendung im Hinterkopf biologische Systeme anschaut und biologische Konzepte versucht zu extrahieren, auf denen man dann aufbaut und Anwendungen entwickelt. Ein sehr gutes, höchst erfolgreiches Beispiel ist der Lotusblatt-Effekt. Also Bartlott aus Deutschland hat als erster beschrieben, wie die Nanostrukturen auf dem Lotusblatt verhindern, dass es verschmutzt. Selbstreinigende Oberflächen, die derzeit auch schon in Anstrichen für Gebäudefassaden, in Autolacken, in verschiedenen technologischen Bereichen Anwendungen finden, sind ein höchst erfolgreiches Beispiel dieser Abstraktionsbionik.
Dieses Beispiel führt Friedrich Franek einen Schritt weiter in seinen Überlegungen, wie die Nanotechnologie, insbesondere im Bereich der Bionik, für neue Werkstoffe mit möglichst wenig Verschleiß genutzt werden kann.
Wenn man davon ausgeht, dass nanostrukturierte Schichten einen gewissen Selbstreinigungseffekt zeigen, wie wir das vorhin gehört haben, dann muss man zugleich aber beachten, die Nanostrukturen sind extrem verschleißgefährdet. Das heißt also, die Haltbarkeit kann zwar verbessert werden, aber Nanometer sind schnell abgerieben. Und da ist es eben ein Ansatz, der sicherlich auch durch bionische Überlegungen gestützt wird, nanostrukturierte Schichten auch mit einer Selbstheilmöglichkeit zu versehen. Damit kommen wir der Biologie einen Schritt näher, denn in der Biologie gibt es diese Reparaturmechanismen. Die gibt es derzeit bei technologischen Systemen kaum. Und in der Tribologie vor allem sind die noch nicht eingeführt. Man arbeitet daran, es gibt nur noch keine Lösung oder keine Produkte dazu. Aber das ist ein ganz interessanter Ansatz.
Birgit Dahlheimer hat den Beitrag gestaltet. Mikroroboter werden immer kompakter und gleichzeitig immer leistungsfähiger. Treten sie als Gruppe auf, können die nur knapp 3 cm großen Winzlinge beispielsweise Oberflächen auf Defekte untersuchen oder von vorhandenen Verschmutzungen reinigen. Der aktuell weltgrößte Schwarm setzt sich aus 300 Mikrorobotern zusammen, die alle am Institut für parallele und verteilte Systeme der Universität Stuttgart entwickelt und gefertigt wurden. Die Wissenschaftler untersuchen daran, wie sich die digitalen Arbeitsbienen organisieren und wie eine sogenannte Schwarmintelligenz entstehen kann. Auch die Universität Graz ist an diesem EU-Projekt beteiligt. Kajo Kutzbach hat die kleinen Roboter besucht und sich mit beteiligten Wissenschaftlern unterhalten.
Technisches Bienenzoomen ist das.
Professor Paul Levy, Leiter des Institutes für verteilte und parallele Systeme der Universität Stuttgart, schaut vergnügt auf einen großen weißen Tisch mit einer Bande drumherum, auf dem ein paar Dutzend Miniroboter herumfahren. Der Informatiker Sergej Konjenko hat die nicht einmal 3 Zentimeter langen würfelförmigen Roboter gebaut und antwortet stolz auf die Frage, was das kleine Ding denn könne.
Oh, der kann alles. Ja. Der kann alles. Der kann also mit anderen Robotern unterhalten, der kann mit also einem Hostcomputer unterhalten, der kann Geometrien scannen, also hat so Wireless LAN an Bord, kann Licht wahrnehmen zum Beispiel, der hat über 20 interne Sensoren, 2 Mikrocontroller an Bord, der hat 2 Räder, der hat interne Lithium-Polymer-Batterie, der reicht ungefähr für 1,5 Stunden dann Bewegung, Geschwindigkeit ungefähr 0,5 Meter pro Sekunde, schon ziemlich schnell an sich.
Im Augenblick läuft das Bienenprogramm. Roboter fahren auf dem Tisch umher, manche streben unter die wärmende Lampe, andere suchen erst einmal einen Kameraden und beim Treffen leuchtet eine blaue Leuchtdiode auf.
Die Bienen, die mögen so ein bisschen Wärme und die Gesellschaft. Und wir versuchen genau das gleiche mit Robotern zu programmieren. Das heißt, wenn die Roboter dann andere Roboter sieht, der hält an und schaltet diese blaue Lichter an. Der hat sich irgendwie gefreut, dass die anderen da sind.
In einer Ecke ist eine Ladestation, sozusagen der Futtertrog. Aber das Verblüffende ist, dass sich nicht alle Miniroboter gleich verhalten, obwohl alle gleich sind. Paul Levy.
Sie können eben nicht wie in der Produktion sagen, in einer Minute ist der gesamte Schwarm in der linken Ecke. Das können Sie nicht. Weil eben tatsächlich Abweichungen da sind. Manche mögen gar nicht hungrig sein, die gehen nicht hin. Andere wiederum möchten erst jemand kennenlernen, bevor sie gemeinsam zur Quelle und so weiter. All diese Spielarten sind drin. Ne?
Im Labor gibt es auch ein großes Fußballfeld für Roboterfußball, einen Roboter als fliegende Untertasse und eben das Testfeld für den Roboterschwarm. Im ruhigeren Büro erklärt Paul Levy, warum man so viele winzige Roboter braucht, anstatt sie im Rechner durch Software zu simulieren.
Damit haben wir begonnen und haben dann eben gelernt, dass die Realität weit komplexer ist, als wir sie uns vorgestellt haben. Wenn man dann die gesamte Realität kennt, dann kann man den anderen Weg gehen und dann einen entsprechenden Simulator aufbauen. Aber mit einem Simulator anzufangen, zeigt immer, das haben wir bei vielen Bereichen kennengelernt, dass man einfach bestimmte Dinge übersieht.
Dazu trägt bei, dass ein Roboterschwarm sich nicht so verhält wie ein Rechner, dem man den Befehl gibt, berechne die 7. Potenz von Pi, sondern eher wie Lebewesen in der Natur. Man muss also völlig andere Vorgaben machen. Paul Levy?
Sie müssen zwei Dinge sehen im Gegensatz. Einmal das ingenieurmäßige Vorgehen, das geht von oben nach unten, schön geplant, so baut man beispielsweise Autos. Die Natur operiert völlig anders. Das Schlagwort ist so, dass es selbstorganisiert wird. Selbstorganisiert kann man ganz einfach beschreiben, ohne in die Mathematik einzusteigen. Das bedeutet, dass man Regularien der Natur ausnutzt, aber dafür alle Randbedingungen so setzen muss, dass die Natur auch in der Lage ist, sie durchzuführen. Und das wäre selbstorganisiert. Das bedeutet, wir wollen jetzt studieren, welche Randbedingungen muss ich setzen, damit zum Beispiel unsere kleinen Roboter sich verhalten wie die Bienen.
Genau so könnte man fragen, wie müssen Gesetze und Lebensumstände in einem Staat geschaffen sein, damit sie eingehalten werden. Diese Forschung hat also Bedeutung weit über die Anwendung von Robotern hinaus. Doch zunächst mal muss man lernen, wie intelligent ein Roboterschwarm werden kann und für welche Aufgaben er taugt. Die kleinsten Roboter sind heute etwa so groß wie der Kopf eines Streichholzes. Ein Fernziel für die Medizin ist, dass noch kleinere Roboter verkalkte Adern freiputzen oder Medikamente an die gewünschte Stelle transportieren.
Natürlich viel einfacher, wenn wir in der Lage wären, genau sagen so, du gehst jetzt in die linke Herzkammer. Nicht? Das ist also die Vision, als geschafft hat es noch keiner.
Man müsste dann auch sicherstellen, dass die winzigen Roboter den Körper wieder verlassen, da Nanoteilchen, nach allem was man weiß, nicht sehr bekömmlich sind. Zudem ist damit ein ganzer Rattenschwanz neuer Fragen und Probleme verbunden. Wenn Roboter selbst entscheiden, wie sie eine Aufgabe lösen, wer haftet dann, wenn etwas schief geht? Wie steuert und kontrolliert man einen Roboterschwarm? Wenn Roboter so klein werden, dass man sie leicht übersehen kann, wie verhindert man, dass jemand sie verschluckt oder zertritt? Ob man diese Fragen beantworten kann, ist noch nicht sicher. In jedem Fall lernt man aber etwas über die Art und Weise, wie die Natur Zusammenarbeit regelt.
Weitergehende Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.swarmrobot.org. Letztes Thema für heute. Der Hund, in seiner Eigenschaft als des Menschen angeblich bester Freund, steht im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts am Department für Neurobiologie und Kognitionsforschung an der Universität Wien. Durch dieses Projekt will man mehr über die Beziehung zwischen den Vierbeinern und ihren Besitzern erfahren und vor allem herausfinden, ob und wie die beiden einander gegenseitig beeinflussen. Neu daran ist, dass die Wissenschaftler die Mensch-Tier-Beziehung als echte, gemeinsame Sozialbeziehung behandeln. Die ersten Ergebnisse erfahren Sie im folgenden Beitrag von Sabrina Adelbrecht.
Grundsätzlich wird bei dem Projekt untersucht, auf welche Weise die Beziehungsmuster zwischen ganz bestimmten Hunden und ganz bestimmten Menschen denen zwischenmenschlicher Beziehungen ähnlich sind. Denn im Prinzip sind sie das, sagt der Projektleiter, der Verhaltensforscher Kurt Kotterschall.
Im Prinzip gilt für Partnerschaften gleich und gleich. Gesellt sich gern und das ist auch relativ stabil. Das ist so die Faustregel beim Menschen. Wenn man zu Mensch-Tier-Beziehungen schaut, dann wurden die bislang ja überhaupt nicht als echte Sozialbeziehungen anerkannt von den ernsthaften Wissenschaftlern, von Leuten, die einen Hund haben, natürlich immer.
Dass die Wissenschaft sich nun dieser Sicht annähert, hat mit der Entwicklung der sogenannten biologischen Persönlichkeitstheorie zu tun, an der österreichische Verhaltensforscher maßgeblich beteiligt sind. Diese Theorie ist generell auf alle Wirbeltiere anwendbar und ermöglicht es, das Wesen eines Tieres mit der Persönlichkeit des Menschen in Verbindung zu bringen.
Wir versuchen einfach nicht an irgendwelchen Konstrukten zu arbeiten, wie man es gerne in den Sozialwissenschaften tut oder in der Psychologie, sondern wir behaupten, dass das, was wir hier erforschen, Merkmale und Strukturen sind, die evolutionär entstanden sind. Das heißt, dass es um natürliche soziale Beziehungen geht, diesmal eben nicht zwischen Hunden und Hunden oder zwischen Menschen und Menschen, sondern zwischen Menschen und Hunden.
Die Erforschung der Hund-Mensch-Beziehung als Ergebnis stammesgeschichtlicher Entwicklung baut auf einem Vorgängerprojekt auf, das sich mit den Sozialisationen zwischen Katzen und ihren Besitzern beschäftigt hat. Schon bei der Katzenstudie hat man versucht, Wesens- und Persönlichkeitsstrukturen von Tier und Mensch konkret durch Tests zu ermitteln und durch Standards vergleichbar zu machen. Bei Hund und Katz kann man natürlich nicht mit Interviews arbeiten, sondern muss aus dem Verhalten Schlüsse ziehen.
Das heißt, wir beobachten die Tiere in ganz einfachen Alltagssituationen zu Hause, auf Spaziergängen. Wie begegnen sie anderen Hunden und Menschen? Und da kann man schon sehr viel halb quantitativ herauslesen. Und wir unterziehen sie bestimmten Testsituationen. Und das gestattet es eigentlich gemeinsam mit den Aussagen des Besitzers und den Beobachtungen unserer Studentinnen, die die Versuche durchführen, den Hund relativ genau einzuschätzen bezüglich seines Wesens, seiner Persönlichkeit.
Was die Standards betrifft, so galten schon für die Pilotstudie, die seit Jänner läuft, gewisse Vorgaben. Die teilnehmenden Frauen und Herren sind Bezugspersonen nicht kastrierter Rüden. Und die sollten mittelgroß sein und nicht älter als 6 Jahre.
Wir haben diese Einschränkung deswegen getroffen, damit wir nicht mit allzu viel Vielfalt am Anfang zu tun haben, denn wir wollen mit ca. 20 bis 30 Paaren am Anfang das Auslangen finden. Tatsächlich ergab die Analyse der Pilotdaten der ersten 8 Paarungen, dass es eigentlich sehr hübsche Beziehungen gibt zwischen Hundebesitzer und ihren Hunden, was jetzt die Einstellung betrifft und was auch die Persönlichkeitspassung der Hunde zu ihren Besitzern betrifft.
Anders gesagt, der Mensch sucht sich den Hund aus, der zu ihm passt, und versucht darüber hinaus, das Tier in seinem Sinn zu erziehen und zu formen. Und in diesem Zusammenhang deutet viel darauf hin, dass Wesenszüge des Besitzers stark auf den Hund abfärben.
Je extrovertierter ein Besitzer, umso weniger erregbarer der Hund, umso selbstsicherer, umso eher hilft der Hund dem Besitzer ins seelische Gleichgewicht, also das gibt der Besitzer zumindest an, und umso mehr Zeit verbringt der Besitzer mit dem Hund. Je höher der Besitzer zum Beispiel auf der Neurotizismusachse, das heißt, je etwas pessimistischer er in die Zukunft schaut, wiederum umso kontaktfreudiger ist der Hund.
Und umso wichtiger ist er in einem solchen Fall als Gefährte. Zwecks genauerer Analyse beobachten die Forscher Mensch und Tier in Interaktion, also beim Spazierengehen, bei Ernährungs-, Ess- und Fressgewohnheiten. Durch spielerische Tests will man erfahren, wie der Teamgeist in der gattungsübergreifenden Praxis funktioniert.
Zum Beispiel bitten wir die Besitzer, dem Hund in einer relativ kurzen Zeit einen neuen kleinen Trick beizubringen. Die ganze Szene wird auf Video aufgenommen. Es werden vorher und nachher Speichelproben des Hundes und des Besitzers genommen. Wir schauen vorher und nachher die Stresshormonwerte, also das Cortisol, an und kodieren dann sozusagen vom Videoband sehr genau das Verhalten von Besitzer und Hund und schauen, ob das ein eher partnerschaftliches Verhältnis ist, wer sozusagen in der Partnerschaft die Hosen anhat, wie es mit der Stressbewältigung in dieser Partnerschaft steht, ob sie einander unterstützen oder ob sie vielleicht füreinander Stress bedeuten.
Kurzum, ob und wie die Beziehungskiste funktioniert. Im Übrigen wurden schon in der Pilotstudie zum Hundeprojekt die Unterschiede im Verhalten der Frauen und der Herren genau registriert. Und natürlich will man auch wissen, wie sich derlei geschlechtsspezifisches Menschenverhalten auf die Rüden auswirkt. Die Forscher erwarten deutlich divergente Ergebnisse. Vorläufig sieht es so aus, als habe schon allein das Interesse für bewusste Beziehungsarbeit und Pflege mit dem Geschlecht zu tun. Unter den 13 derzeit an der Pilotstudie beteiligten Paaren finden sich nur 2 Männer.
Wie das Mensch-Hund-Projekt, das vom Institut für interdisziplinäre Forschung der Mensch-Tier-Beziehung gefördert und vom Institut für Verhaltensbiologie durchgeführt wird, werden noch Frauen, Männer und Rüden gesucht. Genaueres dazu erfahren Sie beim Ö1-Service. Den Beitrag hat Sabrina Adelbrecht gestaltet und sie ist auch die Gestalterin der Dimensionen, die Welt der Wissenschaft am Morgen Donnerstag. Ohne Ehre, ohne Rechte ist der Titel der Sendung über die Geschichte der Sklaverei. Anlass: Vor 200 Jahren, am 25. März 1807, schaffte Großbritannien den Sklavenhandel in seinen Kolonien offiziell ab. Auf Wiederhören für heute, sagt Franz Thomandl.